andere Tag noch online den Zettel und dann machen wir aber Fälligkeit ein bisschen später. Moment, was haben wir denn dann für Termine? Dann haben wir erstmal 22. bis 29. Ja, das wird wieder eng. Ich will noch den letzten Zettel schaffen. Naja, zur Not machen wir für den ausgefallenen Freitagstermin dann noch einen Montagstermin. Ja, wenn es der geht, ist doch der Termin. Das ist Tadeusz, ist ja der letzte Mohikaner neben Daniel. Ansonsten der gesamte Lehrstuhl, Axel. Moment, was brauchen wir denn noch? Also, ich schaffe heute noch das mit dem Partition Refinement und. Nee, dann besprechen wir den Zettel einfach nicht Montag. So, dann mache ich also Montag, mache ich Hennessy Müller Logik und dann kann Tadeusz davon den Rest machen. Tadeusz kann die Kölki machen, genau. Das. So, und dann machen wir also die nächsten beiden Montage Hennessy Müller Logik. So, und dann haben wir für den Zettel auch im Wesentlichen das meiste beisammen. Und können ihn abgeben. Das ist eine Nymphe von den Daten, die ich habe. Zwei Wochen des Semesters ist ja eine Woche länger als. Hat das außer mir auch immer so gesehen? Ich habe mir irgendwann und alle anderen auch, bei uns haben sich aus dem Netz abgeschrieben hier, weil auf der Terminseite, dass der 10. der letzte Tag des Semesters ist. Hat das nochmal gestanden oder sind wir nur am Wind?
Ich muss sagen, ich habe nicht so drauf geachtet, aber. Also ich schaue öfters mal auf die Seite, weil ich mir es auch nicht in den Kalender schreibe. Und ich hatte auch schon mal den Eindruck, dass sich da manchmal Sachen ändern.
Ja. Also jedenfalls haben wir bis zum 17. So, das heißt, jetzt war ich also im Prinzip, Moment, ich muss den, wir wollen ihn auch noch besprechen. Das heißt, wir sollten den am 10. spätestens abgeben. Und das heißt, der soll ausgegeben werden ab Woche vorher. Müssen wir den am 26. rausgeben und den nicht da. Achso, der ist aber die kürzer als ich meine, kann das sein? Der ist ein ganz kleines bisschen kürzer, okay. Dann reicht das, wenn ich den? Dann gibt es den ab dem 29. Es gibt den ab dem 22. So, es gibt den ab dem 22. Den dritten Zettel, das kann ich mir gleich mal ein. So, da gibt es den Zettel, der 5. ausgegeben, der ist dann fertig am 10. Da hat man dann ein bisschen mehr Zeit für. Und den aktuellen geben wir, heute ist der 12. Also den gebe ich heute Nachmittag noch raus und den machen wir fertig am 1. Juli.
Ja, Briefkasten.
Dann per Briefkasten einfach, genau. Ne? Dann kann ich den schon korrigieren, dann können wir den nämlich dann schon gleich besprechen. So. Ne? Dann haben wir es alles noch hin. Okay. Alles klar, so, dann sollen wir da vor. So, und nach weiter mit Fixpunkttheorie. So, jetzt also gleich unmittelbar zu motivieren, dass wir mit der Fixpunkttheorie den Säule ziehen werden, haben jetzt mal die Charakterisierung von Bisimilarität als größter Postfixpunkt bzw. Bisimulation als Postfixpunkt schlechthin so ein bisschen vor. Also. Also, diese Simulation ist fix. So, dazu erinnern wir uns also jetzt, was in der Simulation denn gleich nochmal war. Ich schreibe mal jetzt statt R Teilmenge von x Kreuz x, schreibe ich R ist ein Element der Potenzmenge von x Kreuz x. Ja, irgendwas. Ja. So, R ist ein Element der Potenzmenge von x Kreuz x mit bestimmten Eigenschaften, nämlich, die beiden Modelle sind jetzt mal gegeben, die deklariere ich jetzt nicht nochmal, ja, mit. Wenn zwei Elemente, also ein Paar von Elementen x, y in R ist, dann gilt Folgendes. Für alle Übergänge von y nach y', nachher ist die Wegbedingung zuerst, egal wie man, also für alle Alpha-Übergänge von y nach y', existiert ein Alpha-Übergang von x nach x', mit x', y' in R. Und umgekehrt, ne? Also Punkt, 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 ja, das ist dasselbe nochmal so. So, das hier rechts das beschreibt jetzt eine Teilmenge oder eine Eigenschaft, sagen wir, das beschreibt eine Eigenschaft, die x und y hat. Also wenn x und y in R sind, dann haben x und y eine bestimmte Eigenschaft. Aha, gut. Durch eine Eigenschaft definiere ich aber per Komprehension wieder eine Teilmenge. Ne? Teilmenge aller derjenigen Elemente, die halt die Eigenschaft haben. So, ich habe hier eine Implikation zwischen zwei Elementeigenschaften dann bezüglich zweier Menge, nachdem ich diese Eigenschaft hier rechts in eine Menge übersetzt habe. Das kann ich also als Inklusion schreiben. Ich kann also schreiben, R ist enthalten. Also x, jetzt soll es hier jetzt heißen x1, hießen die Teilmengen x, heißen sie, ne? U1 und u2, also hier u1 kreuz u2. So, und jetzt kommt hier eine längliche Eigenschaft, ne? Und wir erwähnen irgendwo R. Hier nochmal. So, das ist so das Chromosom von dem. So. Außer R x und y erwähnt diese Formel hier rechts nichts. Ja, ja doch, sie erwähnt die Struktur der beiden Label Transition Systems, aber die sehen wir jetzt als fest. Ja? Das heißt, das hier können wir ansehen als das Ergebnis der Anwendung einer Funktion auf R. Wobei nämlich, ja, was für eine Funktion, gut, es ist eine Funktion etwas ungewohnten Typs, so higher order, ne? Sie nimmt ein Argument vom Typ PowerSet Q1 kurz Q2 und spuckt auch was vom Typ PowerSet Q1 kurz Q2 wieder aus. Ja, und was tut sie? Nochmal ausdrücklich, ja, bildet R ab auf die Menge aller XY in Q1 kurz Q2, so dass meine längliche Form entwickelt. Ja. So. Ja, da müssen jetzt ja die Reflexe kommen nach letztem Mal. Was müssen wir jetzt von dem Ding als erstes prüfen von der F?
Monotonie.
So, genau. Hm. Ja, die Formel steht noch da. Sieht man die gleich, die Monotonie? Also ich kann es mir immer leichter vorstellen mit größer machen, aber kleiner machen geht natürlich genauso, ja. Na, also wenn ich hier dieses R größer mache, muss ich ja zeigen, dass auch die Menge, die durch diese Eigenschaft definiert wird, größer wird, dass also mehr Paare XY die erfüllen. Naja, und ich habe dann natürlich, wenn ich das R größer mache, ist diese Anforderung an das X-Y- schwächer. Ja, also das wird leichter erfüllt, die müssen nur in einer größer geratenen Menge sein. Ja? Na, also ja, es ist offensichtlich, ja, also... Nicht? F ist offensichtlich monoton, gut, wir müssen das offiziell sagen bezüglich was? Ja, bezüglich Teilmengenversion. Ne? Okay. Ja, das hier heißt, ne? R ist genau dann eine Bisimulation, wenn F ein Post, wenn R ein Postfixpunkt von F ist. Ne? Also wenn R enthalten ist in F von R. F ist monoton. Und natürlich die Menge, in der das Ganze stattfindet, also PowerSet. Von x1, q1, kreuz, q2. Die ist ein vollständiger Verband, wie diese Potenzanlage. Wiederum.
PowerSet ist einfach das englische Wort für
Potenzmenge. Achso, ja, es ist hier schon. Potenzmenge ist ja ein perfektes deutsches Wort, nehmen wir das, ja. Also Potenzmenge. Thank you. So. Okay, also. Nicht? Das heißt, wir haben hier einen Fall, wo wir den Satz von Cluster-Tasti anwenden können. Erstmal, μf existiert, ja, also f hat einen größten Fixpunkt. Und wir wissen auch, wie man den baut. Nämlich, das ist, naja, das Supremum. Naja, was ist hier das Supremum? Wenn man es jetzt drin überlegt, das Supremum ist Vereinigung, ja. Über eine Menge von Dingen, nämlich über die Menge aller Postfixpunkte von f, mit anderen Worten über die Menge aller Disimulationen. So, μf ist jetzt der größte, die größte Disimulation. Warum? Nun, μf ist der größte Postfixpunkt von f, das sagt der Satz von Knaster-Tarski, und ein Postfixpunkt von f ist nichts anderes als eine Disimulation. Also ist μf die größte Disimulation. Also Disimilarität, das wissen wir ja schon, dass die größte Disimulation die Disimilarität ist. Gut. Der einzige, so, was sehen wir hier rückwirkend? Die Tatsache, dass μf gleich Bisimilarität ist, dafür müssen wir im Grunde nicht wissen, dass Bisimilarität die größte Bisimulation ist. Das war ja auch was wir erst noch bewiesen hatten. Ja. Sondern wir hatten ja Bisimilarität definiert als zwei Dinge sind dann bisimilar, wenn es eine Bisimulation gibt, die sie in Beziehung setzt. Das heißt, das Ding hier das ist per Definition Bisimilarität, ohne Rücksicht darauf, ob es selber eine Bisimulation ist oder nicht. So, nicht? Das heißt, wir bekommen hier erstmal raus, μf ist Bisimilarität. Und der Satz von Cluster-Tarski sagt, μf so definiert ist selbst ein Postfixpunkt. Das war Teil der Rechnung von gestern, gut, so schwer war sie nicht. Also eine Bisimulation. Das heißt, der Satz von Cluster-Tarski erspart uns hier etwas, was wir früher schon mal bewiesen haben, auch wenn es jetzt nicht so der Kracher war, nämlich den Beweis, dass die Bisimilarität selber eine Bisimulation ist. Ja, okay, nicht? Das motiviert jetzt also unser plötzliches Interesse an größten Fixpunkten. Ja, Bisimilarität ist ein größter Fixpunkt. So, was wir jetzt unter anderem gerne wollen, ist Bisimilarität von Zuständen in Layered Transition Systems entscheiden. Und dazu wird uns eben diese Einsicht weiterhelfen. Im Prinzip haben wir hier natürlich eine Berechnungsmethode. Ja? Das Ganze klappt natürlich erstmal sowieso nur im Moment, wenn Q1 und Q2 endlich sind. Ja, sonst muss ich da das vor mich hin. Okay, das hier gibt mir einen Algorithmus, um auszurechnen, ob zwei Zustände bisimilar sind. Nämlich gehe alle binären Relationen auf den Zustandsräumen durch, ja, prüfe, ob das jeweils Postfixpunkte sind. Das kann ich ausrechnen, weil dieses f von r leicht berechenbar ist. Ja, muss ich auch wieder nur alle möglichen Transitionen hier ausprobieren und sehen, ob es halt hinhaut. Und ja, dann habe ich, wenn r ein Postfixpunkt ist, dann nehme ich alle seine Elemente eben zu meiner Bisimilaritätsrelation hinzu und mache mit dem nächsten r weiter. Dann habe ich am Ende eine Relation aufgebaut und ich gucke halt, ob meine Zielelemente da drin sind oder nicht. Dann habe ich also entschieden, ob die bisimilar sind oder nicht. So, wie lange dauert das?
Ja, also dass es unendlich lange dauert, ist wahrscheinlich auch nicht.
Nee, wohlgemerkt, also wir unterstellen, dass Q1 und Q2 endlich sind. Ja?
Achso, okay. Ja, dann. Ja, okay, wir haben irgendwie Q1 und Q2 viele Paare, davon dann irgendwie Tanzmenge. Das wird schon teuer.
Das wird teuer. Also fragen wir mal Stadtraum dazu. Ja, also um das jetzt ganz genau auszurechnen, ist die Komplexität von dem Algorithmus.
Q1 mal Q2 Fakultät.
Nee, nicht Fakultät. Potenzmenge hat wie viele Elemente?
2 hoch
und so weiter. Ne? Das heißt, die Komplexität ist mit Fachwort
exponentiell.
Dankeschön. Ja, ne? Das dauert exponentiell lange. Nicht schön. So, ne? Ja, und jetzt machen wir uns also auf die Suche nach einem besseren Algorithmus. So, dieser bessere Algorithmus ist der Partition Refinement Algorithmus, der rausfällt als Korrelat zum nächsten Fixpunktsatz. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass also korrektes Verständnis von Mathematik also wichtige Dinge einem liefert. Ja, also dieser Partition Refinement Algorithmus, das ist keine reine Theorie. Ja, das wird tatsächlich gemacht. Das Simulation Checking, das wird in ernsthafte Tools eingebaut. Gerade jetzt, also ich kann keine Erinnerung bewerben, also unser Theorieseminar, immer gerne mal reingucken. Ich setze natürlich gerne, wenn ihr so eine E-Mail-Adresse schickt, auf die Liste. Ja. Jetzt gibt es da erst wieder jemanden da, der geredet über ein Entscheidungsverfahren für programmierte Network-Topologie. Ja. Network-Topologien programmiert man zum Beispiel in Sprachen, die relativ ähnlich sind, so eine Art Kombination aus Prozessalgebra und regulären Sprachen. Und wenn man da Äquivalenzen prüfen will, das darauf hinausläuft, dass man zum Beispiel dann verifiziert, dass ein Paket wirklich von einem Ende zum anderen des Networks läuft, ja, das macht man dann mit Simulationsprüfung auf gut geeignet deterministischen Systemen. Nicht? Aber was man dabei macht, sind Partition Refinement Algorithmen. Damit kriegt man Hubble Papers. Ja? Also Hubble, die Principles of Programming Languages. Zwei Hubble Papers reichen, um Zweifel an Tenure-Evaluation in Harvard auszuweiten. Ne? So, machen wir das also. Nicht? Das ist alles sehr einfach jetzt. Ja? Also Dinge müssen nicht schwierig sein, aber eben mathematisch sauber. So. Jetzt kommt also der nächste. Achso, jetzt halten wir das einmal fest. Ja? Markus. Sternen, ja, diese gleichen hier, die uns sagt, wie wir die ausrechnen. Ja. Große Vereinigung und so weiter. So, für endliche und so weiter liefert Stern. Ein Algorithmus zur Disimulationsprüfung. So, auch die Erklärung dazu, denn die Potenzmenge von Q1 kreuz Q2 hat eine Kardinalität, die ist 2 hoch. Größe Q1 mal Größe Q2. So, das heißt, wir gehen jetzt mal los auf den nächsten Fixpunktsatz. Der stammt jetzt von jemand anders, von Klee. Auch der ist bekannt. Wahrscheinlich mit der Erfinder desjenigen Stücks Notation, das die Informatiker am häufigsten benutzen. Der Stern in regulären Ausdrücken, also das ist der sogenannte Klee-Stern. Ne? So, das hier hat allerdings mit regulären Ausdrücken zunächst einmal nichts zu tun. So, wir brauchen das eigentlich nicht, aber die Formulierung des Satzes wird im Prinzip klarer, wenn wir jetzt ausnutzen, dass dieser Satz tatsächlich die Voraussetzung an die Menge, die man hat, die geordnete Menge, auf der das Ganze passiert, abschwächt. Also wenn wir uns hernehmen, eine geordnete Menge, x, kleiner gleich, hat man ja gesagt, die ist ein vollständiger Verband, wenn jede Teilmenge ein Supremum hat. So, und wir definieren jetzt was Schwächeres, das heißt ein Omega-CPO. Sage einmal jetzt, was das ausgesprochen heißt und dann aber nie wieder. Also wenn man auf Deutsch nachguckt, dann heißt das manchmal Omega vollständige Halbordnung, wobei also Halbordnung ein antiquierter Begriff für Ordnung ist, also wo man mit dem Halb eben betonen will, dass das keine totale Ordnung ist, beziehungsweise Omega Complete Partial Order, dann versteht man wenigstens einmal die Abkürzung. So, wenn Folgendes gilt. So, ich schreibe es einmal in einer Weise auf, die erklärt, warum das Omega heißt. Ich habe eine Menge von Elementen AI, wo dieser Index über Omega läuft, also alle Zahlen kleiner als Omega. Und Omega ist die Ordinalität der natürlichen Zahlen. Und alle Zahlen kleiner als diese erste unendliche Ordinalzahl sind halt die endlichen Ordinalzahlen. Ja? Das heißt, ich indiziere über die endlichen Ordinalzahlen. Mit anderen Worten, über die natürlichen Zahlen. Ja? Also im Endlichen macht es ja keinen Sinn, zwischen Ordinalzahlen und Kardinalzahlen zu unterscheiden. Das sind dieselben. Ja? Nicht, aber das ist das jetzt. Ich fange jetzt nicht an, irgendwie die Ordinalzahlen zu erklären. Das führt zu weit, nicht? Also, das soll nur erklären, warum eben das hier Omega vollständig heißt, weil das hier bei Omega eben der Name der ersten unendlichen Ordinalzahl ist. Mit anderen Worten, also das hier, ja, das heißt für alle unsere Zellgeschichten, da fließen wir direkt von N. So. So, mit anderen Worten, wir haben eine abzählbare Folge, ja, von Elementen. So, und diese Folge soll eine Kette sein, das heißt, für jede Zahl i soll gelten, ai ist kleiner gleich ai plus 1. Ja, das ist eine aufsteigende Kette. So, und wir verlangen, dass jede solche aufsteigende Kette ein Suprimum hat. So, das erinnert mich umsonst, ja, so ein bisschen an den Begriff von vollständigem metrischen Raum, ja, wo wir auch so eine Folgenvollständigkeit hatten. Ja, jede Folge hat einen Limes und die Folgen, die man da reingesteckt hat, die waren eben angepasst an die metrische Struktur. Das mussten Cauchy-Folgen sein. Ja, also Vollständigkeit eines metrischen Raums, sagen jede Cauchy-Folge hat einen Limes. Hier Vollständigkeit einer partiellen Ordnung heißt, jede aufsteigende Kette hat ein Suprimum. Dieses Supremum, das schreiben wir so. Ja, also geben mal diese Mengenschreibweise auf, ja, und machen da jetzt halt eine Familienschreibweise draus und haben jetzt hier das Supremum einer Folge, also ohne Mengenklammern. So. Okay, das ist jetzt der Typ von geordneten Mengen, der also diesem nächsten Fixpunktresultat unterliegt. Unterfüttern wir das mal wieder mit ein bisschen Intuition. Es gibt ein Hauptbeispiel für solche vollständigen partiellen, also Omega-vollständigen partiellen Ordnungen, also für solche Omega-CPOs, das selber kein vollständiger Verband ist, und zwar ist das dieses hier. Ist jemand der Begriff der partiellen Funktion geläufig? Ja? Ja, gerne.
Er hat eine Funktion, die nicht für alle Eingabewerte irgendwie definiert ist.
Genau, ne? Die ist also nur definiert auf eine Teilmenge von x. Ich habe ja, ich kann eine Funktion als eine spezielle Art von Relation sehen, nämlich als eine rechtseindeutige linkstotale Relation. Was ist dann eine partielle Funktion?
Ja, dasselbe ohne links.
Genau, ne, die ist nur noch rechts eindeutig. Ne? Das ist also eine rechts eindeutige Relation auf x2 zu y. So. Damit habe ich, anders als für totale Funktionen, auf partiellen Funktionen eine sinnvolle Ordnung. Ja? die heißt meistens mit eckigen Klammern, um sie so ein bisschen zu unterscheiden von der einfachen Ordnung auf Untermengen, aber letztlich ist sie nichts anderes. Ja, also ich habe jetzt hier eine Teilmengenrelation. Klar, okay, auch Funktionen sind Teilmengen, ja, aber und insofern kann ich verschiedene Funktionen vergleichen hinsichtlich der Teilmengenordnung, aber bei Funktionen ist das halt sinnlos, weil je zwei verschiedene Funktionen unvergleichbar sind unter der Teilmengenordnung. Ja. Verschieden heißt ja, dass sie Paare enthalten x, y und x, z, wobei also y ungleich z ist. Und da jeweils dieses Paar x, y bzw. x, z nicht in der anderen Funktion drin sein kann, ja, sind die also nie Teilmengen voneinander, es sei denn, sie sind glatt. So, bei partiellen Funktionen ist das anders. So, diese Ordnung hier heißt die Erweiterungsordnung und man kann sich das leicht hinmalen. Sagen wir mal, das hier ist f, ja, partielle Funktion auf egal was, ja. Und Lücke rein vielleicht. Sagen wir mal, das hier sei g, ja, dann erweitert g f. Ja, g, überall da, wo f definiert ist, benimmt sich g so wie f. Nicht? Und eventuell hat g eben noch mehr Definitionsstellen. So, nicht? Das heißt, wenn ich das jetzt in Funktionsschreibweise schreibe, dann heißt das, für alle x Element x gilt, ja, nee, ich werde was anderes umschreiben, also f von g. So. Wenn f von x definiert ist, dann folgt dann auch g, nicht? Und
erste Frage, wie man es definieren will, man könnte sagen, es muss eins existieren, wo g definiert ist und f nicht.
Nee, das will ich ja nicht. Das kann gleich sein, ja, also es muss, die muss nicht echt noch mehr Stellen haben. Nee, aber es fehlt noch was, nicht? Also klar, wo f definiert ist, soll auch g definiert sein und
so, und die Werte müssen gleich sein.
Genau. Nicht? Und man muss g x gleich f x gelten. So, nicht? Das ist die Extensionsform. Und
heißt jetzt aber, dass f und g nicht quasi das gleiche x und y benötigen.
Ja, die Grundmengen. Doch, doch. Also das soll eine Relation sein auf partiellen Funktionen zwischen zwei festen Grundmengen. Funktionsraum der partiellen Funktion von x nach y, mit diesem halben Pfeil hier bezeichne, ja, und darauf die Extensionsordnung packe. Gut, das ist offensichtlich eine Ordnung, weil ich sie schlicht und einfach als Einschränkung der Teilmengenrelation definiere. Ja. behaupte, das ist ein Omega-Zirkel. Was muss ich dafür tun, um zu zeigen, dass das ein Omega-CPO ist, und ich muss mir so eine aufsteigende Kette hernehmen. Also so ein Ding hier, ne? Also F0 wird erweitert durch F1, wird erweitert durch F2 und so weiter. So, da muss ich ein Supremum für angeben. Mach ich mal. Ich nehme einfach F als die große Vereinigung der Fi.
Und das darf ich, weil sie sind endlich.
Genau, ich muss natürlich zeigen, dass das wieder eine partielle Funktion ist. Ne? Also vereinigen kann ich natürlich viel, aber wenn da irgend so ein relationaler Matschball rauskommt, der nicht mehr rechtseindeutig ist, dann ist natürlich schlecht. Nicht? Aber zeigen wir mal, dass das rechtseindeutig ist. Nun, nehmen wir also mal an, wir hätten zwei Paare x,y1 und x,y2, beide in F. Nicht? Rechtseindeutigkeit sagt uns, wir müssen zeigen, y1 ist gleich y2. Ne? So, was heißt das? Nun, dass die in F sind, heißt, dass die irgendwo in einem Fi auftauchen. Jeweils. Ne? Nicht unbedingt erstmal im selben. Das heißt, ich habe so Zahlen, ich sage I1 und I2. Ich will x,y1 in FI1. Und x,y2 in FI2. So. Davon habe ich noch nichts, ne? Aber was kommt jetzt als nächstes?
Mein nächster Gedanke war, wir behaupten einfach, weil es austauschbar ist, dass das eine größer ist als das andere. Und genau. Dann kann man sagen, die stehen halt in dieser Relation, weil die transitiv ist.
Ja, nicht transitiv, sondern. Ja, transitiv ist hier nichts. Also die ne? Also A irgendwo erwähnt gewesen und das B für Dinge, die rechtseindeutig sind und nicht so fürchterlich sinnvoll. Das ist doch vorausgesetzt. Also ich schreibe erstmal den Schritt hin. Ja, das ist also, ne, das Entscheidende ist jetzt hier, dass ja meine Indexmenge ist ja geordnet. Ich habe es total geordnet. Ja? Also das ist der Witz an dieser Indexmenge. Ja? Und was weiß ich. Ohne Einschränkung kommt, ist mal I2 später als I1. Ne? Also I1 ist größer gleich I2. I2 ist größer gleich I1. So, das haben wir da.
Wir können sinnvoll drüber reden.
Ja, naja, wir haben in der Kette und wir wissen die untermittelte Position. Ja, und was wissen wir über die Kette?
Naja, wir wissen, dass F von I2 rechts von F von I1 steht in der Kette, damit größer.
Genau, nicht? Also. Nicht? Also F von I1 ne, ist dann. Achso, transitiv, das meinen Sie mit Transitivität.
Ja, ja, wieder.
Dann, weil das längs der Kette steigt, ja klar, die
Extensionsordnung ist transitiv. Längs der Kette sind die quasi alle immer Teilmengen voneinander.
Und sehr richtig, genau.
Müssen die Teilmengen voneinander.
Genau, so. Ne? Also jetzt haben wir. So, dann haben wir also hier diese Teilmengenbeziehung. Also ist x,y1 nicht nur in Fi1, sondern auch in Fi2, wo xy2 schon drin ist. Und dann weil FI2 rechts eindeutig ist. Und jetzt Y1 gleich Y2. So. Ja, das ist der Sinn, ja, dieser Bedingung mit den aufsteigenden Ketten. Ja, also ich kann erwarten, Suprema von aufsteigenden Ketten zu finden in Situationen, wo ich Suprema von beliebigen Mengen nicht finde. Ja, also ich kann nicht mehr zwei beliebige partielle Funktionen hernehmen, die sich womöglich auf einem sich überschneidenden Definitionsbereich widersprechen oder so und hoffen, dass deren Vereinigung mir wieder eine partielle Funktion liefert. Das klappt nicht. Ja, aber mit einer aufsteigenden Kette klappt es. Und das ist jetzt praktisch der Einstieg in etwas, was wir hier nicht machen, nämlich in die Bereichstheorie oder Domain Theory auf Englisch, was also in der Semantik von Rekursion eine Rolle spielt. Und warum es das tut, das wird eben auch unter anderem durch diesen Satz von Kleene erklärt. Ja, jetzt um die Rückseite der Tafel, genau. Das können wir eigentlich mal wegwischen, das geht schon. So, das ist der klinische Fixpunktsatz. Beim anderen Satz war so etwas noch möglich, ihn auch den Satz von Knaster-Tarski zu nennen. Der andere wird also wahlweise der Fixpunktsatz von Knaster-Tarski oder der Satz von Knaster-Tarski genannt. Diesen hier müssen wir den klinischen Fixpunktsatz nennen, denn der Satz von Kleene ist was anderes. Der Satz von Kleene ist, siehe Theorie der Programmierung, ja, Äquivalenz zwischen regulären Ausdrücken und endlichen Automaten. Das ist der aktive Kleene. Das besagt es. Also, sei jetzt x, kleiner gleich mal so ein Omega-CTO, wie wir es gerade gesehen haben. Selbstverständlich tut es auch ein vollständiger Verband. Jeder vollständige Verband ist insbesondere ein Omega-CTO, ja, der hat sogar beliebige Suprema und nicht nur solche von Ketten. So, wir haben jetzt hier also eine Abschwächung an unsere unterliegende Struktur. Das kaufen wir uns damit ein, dass wir von dem F jetzt mehr verlangen würden. Ich habe wieder vergessen, vorab zu definieren, diesmal definiere ich es on the fly. Das F von x nach x, das sei jetzt nicht nur monoton, sondern stetig. Das heißt, nachdem wir das mit der Limits-Vertauschung für stetige Abbildung jetzt gestern da bei den Bannerbäumen gesehen haben, ja, kann man das fast raten. Wenn ich F anwende auf so ein Supremum, dann kann ich die praktisch hier auch wieder die Grenzprotestbildung vertauschen. Ja, das heißt, da kommt raus dasselbe wie bei Supremum der FAI. So. Aber kurz zurücktreten, was ist da noch der leise Haken dran? Oder das ist zumindest hier so ein bisschen subtil, also Haken ist es vielleicht keine. Ich setze natürlich voraus, dass die AI eine Kette bilden, damit ich also Premium bilden kann.
Dass es die gibt, ist doch schon gesagt, dadurch, dass es ein Omega-Zirkel muss.
Dass es das Supremum gibt für eine Kette, die ich mir hernehme. Ja, also.
Achso, es ist nicht gesagt, dass es überhaupt Ketten gibt.
Naja, aber nee, das steht da irgendwo drin, das ist aber auch eine triviale Eigenschaft. Also, wie finde ich eine Kette?
Fang irgendwo an und guck halt, was für Dinge vergleichbar sind.
Ja, wenn ich nur zeigen will, dass eine Kette existiert, ist eine unsinnige Aussage, ehrlich gesagt.
Gut, ich kann eine Kette der Länge 1.
Die Kette muss Omega lang bleiben. Also.
Ah, shit.
Nein, eine Kette ist ja ein Bruchstand, ein Kernstoff, ein Element, der beliebig
Naja,
ich meine, ich kann ja das Kleinste rausnehmen und damit anfangen.
Ja, weiß ich ehrlich, ob ich da irgendwo anders hingehen kann. Also das Besondere ist auch, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, also auch jede durch Gleichheit geordnete Menge ist auch ein Omega-CPU. Ne? Also es ist nicht gesagt, dass ich irgendwo hingehen kann.
Ich kann einfach auch in dasselbe Element
gehen. Ich trete einfach die ganze Zeit auf der Stelle. Ja, das auch. Nicht da, dass die irgendwann mal echt anwachsen muss, die Kette. Ja? Also ich kann völlig stationär sein, das ist ein Notspanner Fanger. So, nein, also ich werde nicht, also das hier schreibe ich hin für. Also ausdrücklich mal für jede Omega-Kette AI, ne? Eine Omega-Kette ist eben so eine Sequenz, wo immer eins größer ist als das vorherige. Nee, also das Problem ist, was man meint, wenn man das hier rechts hinschreibt, ja? Denn zunächst mal so ohne weiteres und ohne Schubsen existieren, tut das Ding ja nur, wenn das hier wieder eine Kette ist. Okay, wenn ich jetzt weiß, dass das f monoton ist, ist das natürlich eine Kette. Ja? Wenn ich eine monotone Funktion auf eine Kette loslasse, kriege ich wieder eine Kette raus. Aber es steht irgendwo, dass f monoton ist. Und das möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass das gleich folgt. Ja? Aber man muss es nicht reinstecken. Was das hier dann also meint, ist, naja, das hier kann ich ausrechnen, da kann ich f raus loslassen und ich sage, gut, das ist dann ein Supremum von dieser Menge hier, ja, also von dem fa. Ohne Rücksicht darauf zunächst mal, ob die eine Kette bildet, was dann aber folgt. So Feinheiten machen wir also gleich, nachdem wir hier fertig sind. Also ich verlange, dass das f stetig ist. Dann existiert der kleinste Fixpunkt von f. Und wir haben auch wieder eine Gleichung dafür. Nämlich Wir fangen an bei A. Das fehlt in der Definition, die ich jetzt gerade abgewischt habe. Ich verlange außerdem, dass es ein kleinstes Element gibt.
Das ist eine Eigenschaft von Omega-CP.
Das ist die Bereichstheoretiker an ihre Nomenklatur. Das ist also ein. Ist das ein CPTO? Ja, das ist ein CPTO. Also, das kriegt zwei P's. Ja, und.
Wofür steht das zweite?
Für Pointed. Das erste steht für Pointed, das zweite ist Partial für Partial
Order. Das kleinste Element ist dann das kleinste in jeder Kette, oder?
Nein, die Ketten müssen nicht bei Bottom anfangen. Ich meine, ich kann natürlich immer vor jede Kette in Bottom schreiben, wenn ich will. Ja. So ein Omega-CPO mit Bottom. So, ne, ja, es gibt ein kleinstes Element. Wohlgemerkt verlange ich aber von einer stetigen Funktion nicht, dass sie dieses kleinste Element bewahrt. Ja, das kleinste Element ist zwar das Supremum der leeren Menge, aber es ist nicht das Supremum irgendeiner Menge außer einer einzigen, nämlich die, die nur es selbst enthält. Ja. Und wenn ich dann aber den Bottom irgendwo hin abbilde, dann gilt diese Gleichung hier für diese spezielle Supremum immer noch. Ja. Dagegen, wenn ich jetzt das Supremum der leeren Menge, das ja auch Bottom ist, wenn ich das bewahren wollte, müsste ich Bottom bewahren. Ja. Das tue ich aber nicht. Also ich verlange nur, dass Suprema von Ketten bewahrt werden, nicht für die, wie existierende Suprema. Mindestens eins wird typischerweise nicht bewahrt, sonst kollabiert das jetzt alles ins Uninteressante. Denn ich fange mit dem Bottom an und approximiere jetzt meinen kleinsten Fixpunkt von unten, indem ich immer wieder f iteriere. Also ich nehme für alle natürlichen Zahlen n, nämlich f hoch n vom Bottom. Dazu gehört das gleich als Kommentar, ja, dass was ich dann kriege, tatsächlich eine Kette ist. Ja, dann darf ich ihr Supremum bilden und dieses Supremum ist dann μf. So, da kommt also jetzt nach dem Statement des Satzes ein Notabene. Also, wenn f stetig ist, dann ist f auch monoton. Denn, so, wie folgt das? Nun, ja, da haben wir jetzt wieder so eine Übung im Konstruieren von Ketten. Ne? Wenn x kleiner gleich y ist, sagen wir mal so, denn ich kann jetzt nicht anwenden, dass f das bewahrt, das will ich erst noch zeigen. Ich muss zeigen, dass f im Supremum einer geeigneten Kette bewahrt. Wer sind die Kette? Also wie bastel ich daraus eine Kette?
Naja, man nimmt links x und rechts ab einem bestimmten Punkt y.
Ja. Hier haben wir die Kette. Über die Elemente dieser Kette kann man Supremum bilden. Die hat aber nur zwei Elemente, nämlich x und y. Davon nehmen wir Supremum. Und das wird bewahrt. Ja, das ist also gleich dem Supremum dieser Menge hier. Das hier das ist aber schlicht und einfach gleich y. Ne? Das Supremum einer zweielementigen Menge, wo ich schon weiß, dass das zweite Element größer gleich dem ersten ist, das ist eben gleich diesem größeren Element. So, Nicht? Das heißt also, fy ist Supremum von fx, fy. Es folgt also, dass fy insbesondere größer gleich fx ist. So, nicht? Also damit ist f monoton. Insbesondere bewahrt F also Omega-Ketten, das heißt, das, was da rechts steht, ja, das ist tatsächlich eine Kette. Also ich postuliere da nicht plötzlich die Existenz von Suprema, die vorher nicht existiert hat. Und, ja, jetzt sind wir hier nicht. Und zweitens folgt an dieser Stelle, dass also dieses Tier, von dem ich hier das Supremum nehme, von dem ich dann behaupte, dass es mein μf ist, das Ding ist tatsächlich eine Kette, sodass ich zum wenigstens mal dieses Supremum auch nehmen darf. Ich also nochmal als Kommentar dazu, das heißt, dieses Supremum da über ein kleiner Omega von der existiert. Ja, wie zeige ich, dass das tatsächlich eine Kette ist? Jetzt, wo ich weiß, dass F monoton ist. Ja, ja, nämlich. Induktionsanfang. Einfach brauchen. Ja, was behaupte ich denn in der Induktion?
Naja, dass f hoch n plus 1 von Bottom größer ist als f hoch n von Bottom.
Genau, der Induktionsanfang ist also 3 gleich 0. 0, ne? Also f hoch 0 vom Bottom ist gleich Bottom. Soll sein, kleiner gleich f hoch 1 vom Bottom, warum?
Ja, weil es f hoch vom
Bottom. Ah, weil Bottom ganz im Netz. Eins von Bottom, das ist gleich hier. Und jetzt, jetzt kommt die Monotonie nicht mehr. F von F hoch N von Bottom, jetzt kommt die Funktionsvoraussetzung und gleichzeitig, dass F monoton ist, das ist also kleiner gleich F von F hoch 1 von Bottom. So, das ist also eine Kette, das heißt, wir dürfen das Supremum tatsächlich hinschreiben. Gut. Also, der Beweis des Satzes, der kommt jetzt endlich, nachdem wir sein Statement mal vollständig abgeklärt haben, dass wir alles, was wir da hingeschrieben haben, tatsächlich hinschreiben durften. Ja. So. Ja, das muss man zeigen. Also zwei Richtungen, ne? Also zwei Abschätzungen. Wir müssen also einerseits zeigen, das Supremum ist kleiner gleich wie f. Ja? Nun. Es reicht zu zeigen, dass alle Glieder dieser Kette kleiner gleich wie f sind. Denn
so viel kann er nicht größer sein.
Also, dann ist das hier ein. Naja, Moment, also das ist jetzt aber ein bisschen verformuliert. Okay. Nochmal alles rollback. So. Etwas subtiler. Also. Einerseits existiert das Ding und das Ding ist das da und ich ergänze die Behauptung oder präzisiere nochmal. So, das Ding ist wieder sowohl kleinster Fixpunkt als auch kleinster Präfixpunkt, also genau wie im Satz von Krasnatarski, da ist kein Spezialfall des Krasnatarskis von Krasnatarski ist. Müssen wir das hier explizit nochmal sagen. Also, erstens sagen wir, μf ist Facebook. Ja, das rechnen wir einfach aus. So, ich rechne also aus, was passiert, wenn ich f anwende auf dieses Supremum. Naja, und jetzt kommt tatsächlich genau derselbe Rechentrick, der in Fixpunktsatz von Banach auch schon kam. Ja? Weil f stetig ist, darf ich jetzt f mit diesem Supremum vertauschen. Ja, das ist also jetzt das Supremum. Über ja, jeweils f von f hoch 1 von bottom, also f hoch n, f von f hoch n von bottom, was dasselbe ist wie f hoch n plus 1 von bottom. Naja, das ist aber dasselbe Supremum wie das, was ich reingesteckt habe, außer dass ich das erste Folgenglied weglasse. Ja, das ist erkennbarerweise irrelevant. Ja, also wenn ich vorne Folgenglieder abschneide, ändert sich das Supremum nicht, genauso wie bei einem normalen Limes von der Folge sich der nicht ändert, wenn ich vorne die ersten Folgenglieder abschneide. Ja, das ist also gleich. Das schon. So. Und Teil B ist, also ich muss im Prinzip zwei Sachen zeigen. Ja? Also erstens immer zwei Sachen zeigen. Ich habe ja zwei Behauptungen, nicht? Also dass das kleinster Fixpunkt und kleinster Präfixpunkt ist. Aber von diesen beiden Behauptungen ist immer eine schwieriger als die andere, deswegen zeige ich mir nur die schwierige. Also hier, ich muss zeigen, μf ist Fixpunkt und es ist Präfixpunkt, aber natürlich ist es, wenn es ein Fixpunkt ist, insbesondere auch ein Präfixpunkt. So, und jetzt muss ich zeigen, es ist kleiner gleich allen Fixpunkten und kleiner gleich allen Präfixpunkten. Präfixpunkte gibt es aber mehr, deswegen reicht es zu zeigen, dass es kleiner gleich allen Präfixpunkten ist. Also, immer uns ein hier. X, also ist fx kleiner gleich x. zeigen, ist dieses Supremum hier, das ja ein kleinster Präfixpunkt sein soll, ist kleiner gleich links. So, da kommt jetzt das, was ich eben anfing, aber mit etwas sorgfältigerer Formulierung. Ja? Reicht, dass eben alle Folgenglieder, alle f hoch n vom Bottom kleiner gleich x sind. Und das ist per Induktion, oh, und das quetsche ich jetzt noch hier in den Platz, den wir haben. Ja. F hoch 0 vom Bottom ist ja gleich Bottom. Das ist offenbar kleiner gleich x. Schritt. F hoch n plus 1 vom Bottom. So, jetzt kommt hier wieder Induktionsvoraussetzung und Monotonie. Ich weiß schon, f von Bottom ist kleiner gleich x. Darauf wende ich f an, das ja monoton ist, dann weiß ich, dass f hoch n plus a, f von f hoch n vom Bottom kleiner gleich f von x ist, was ja aber, weil x ein Präfixpunkt ist, kleiner gleich x. So. Das war's schon, ja, das ist fast noch ein bisschen einfacher als der Satz von Krasnatarski. Ja. Jetzt noch mal ein paar Beobachtungen hinterher. Fakt 1, wenn x, kleiner gleich ein vollständiger Verband ist, dann folgt sowohl x, kleiner gleich selbst als auch die umgekehrte Ordnung, also größer gleich, sind Omega-CPDOs. Nicht? Vorsicht, also das mit den vollständigen Verbänden, das war ja selbst dual. Also eine Ordnung ist genau dann ein vollständiger Verband, wenn die umgekehrte Ordnung ein vollständiger Verband ist. Das gilt für Omega-CPDOs oder Omega-CPDOs nicht mehr, ja, weil die haben eben Suprema nur von aufsteigenden Ketten und aus diesem Suprema kann ich mir nicht beliebige Infima basteln. Das nicht infima von beliebigen absteigenden Ketten oder sowas, das geht nicht. So, nicht? Aber bei einem vollständigen Verband habe ich halt beides. Ja? Also logischerweise, ich habe ja beliebige Infima und Suprema. Ne? Also so habe ich es gezeigt. Das ist, verdient kaum den Namen Fakt. So, und Fakt 2. Wenn ich eine endliche Ordnung habe, dann sind die monotonen Funktionen genau die stetigen. So, das sollten wir uns kurz nochmal klar machen, warum das so ist. So, die eine Richtung ist klar, die andere, also das heißt klar, sind auch ein bisschen was gezeichnet, aber die kennen wir schon, nicht? Also, Implikation von stetig nach monotonen, diese hier oben, ne? Hatten wir schon. So, Multiplikation von links nach rechts. Also nehmen wir mal an, wir hätten so eine Kette. Einige von diesen Relationen, die können nun kleiner gleich sein. Und zwar kleiner gleich in dem Sinne, dass das tatsächlich kleiner, dass er tatsächlich gleich steht. Ja? Und einige können echt sein. So. Wenn hier einmal echtes kleiner steht, ja, dann kommt das Element, das vor dem Kleinerzeichen steht, später nie hier. Das ist die erste Woche. Also wenn x echt kleiner als x nur 1 plus 1 ist, dann folgt. Dass also in dem Abschnitt der Kette, der weiter rechts kommt, das xi nie wieder auftaucht. Nicht, dass das folgt aus Antisymmetrie da auch. Das heißt, die Menge derjenigen i, für die das zutrifft, die ist endlich. Warum? Na, jedes Mal, wenn ich auf so ein echt kleiner stoße, verliere ich in der Kette ein Element, das nie wiederkommt. Ja, und alle Elemente darf ich nicht verlieren. Ja, also wenn ich keine Elemente mehr habe, kann die Kette nicht weitergehen. Ja. So, dass die Menge der Indizes, wo ein echter Schritt nach oben stattfindet, dass die endlich ist, heißt im Umkehrschluss, dass es einen gibt, ab dem es nicht mehr weiter nach oben geht. Ja, also es gibt einen Index J, ab dem alle gleich sind. Ja, dann rechnen wir los, nicht? Das geht genauso wie eben. Also dann ist f von dem Supremum der xi, ja, dieses xj, ja, ab dem stationäre, das ist ja dann das Supremum. Das ist also dann gleich f xj. Und weil f monoton ist, ist das auch das Supremum der fxi, denn die fxi bilden genauso eine Kette, die dann eben bei fxj stationär wird. Ne? Ja, gut, das ist der Teil, ja, also im Endlichen, ja, ist alles stetig, weil es monoton ist. So, das heißt, im Endlichen, ja, bringt uns der Klini-Satz keine extra Sorgen. Ja? Also im Allgemeinen haben wir da einen Trade-off. Ja? Wir bekommen schwächere Voraussetzungen an die Ordnung und dafür stärkere Voraussetzungen an die Endofunktion, deren Fixpunkte bilden wollen. Aber im Endlichen ist Letzteres geschenkt. Ja? Also dann braucht man nicht viel. Das müssen wir wieder nur Monotonie reinstecken. So, das heißt. Wenn wir jetzt also zurückkehren zum Thema Bisimilarität berechnen, unsere Potenzmenge da mit umgekehrter Inklusion, also einmal auf den Kopf gestellt, das ist ein Omega-CPPO. Was ist da in der Bottom?
Ja, dann die ganze
Potenzmenge. Die ganze Menge, ne? Also nicht die ganze Potenzmenge, sondern die ganze Menge. Nicht Q1 kreuz Q2 ist der Bottom. Und ja, kann man das so sagen. So, allgemein, wenn eine auf den Kopf gestellte Menge ein Omega-CPPO ist, also ich schreibe hier jetzt extra größer gleich, nicht mehr kleiner gleich, ja? Und wenn F stetig ist, jetzt bezüglich größer gleich natürlich, so, dann, wenn ich dann wieder zu kleiner gleich zurückkehre, das ist dann doch weniger verwirrend, ja, dann kann ich jetzt nämlich einen größten Fixpunkt berechnen. Also x kleiner gleich, das ist jetzt alles umgekehrt, das Ding hat jetzt in Phi mal absteigender Ketten. Und jetzt kann ich den größten Fixpunkt μf berechnen, der gleichzeitig der größte Postfixpunkt ist, alles dreht sich um. Also das Supremum, das Infimum über alle n kleiner Omega über f hoch n on top. Wobei eben aus der Tatsache, dass das Ding falsch rumgeordnet einen Bottom hat, freue ich, dass es eben der richtig rumgeordnet einen Top einen Top hat. So, nicht? Das heißt, so berechne ich nu f. So, nicht? Das zwischendurch als Fakt, nicht? Das ist einfach nur die Dualisierung dieses Gegensatzes. So. Und wenn jetzt Q1 und Q2 beide endlich sind, dann ist auch diese Potenzmenge noch endlich, also sie ist zwar ziemlich groß, aber sie ist endlich. F pi oben ist wieder stetig, weil es ein Neutron ist. Ja, nicht? Das heißt, wir haben jetzt ein Ding, das falsch rum geordnet, ein Omega-CPPO ist. Ja? Das heißt, wir können unseren dualen Klinisatz anwenden, wie er da in diesem Fakt steht. Ja? Das heißt, wir können die Bisimilarität berechnen als μf, was wiederum gleich ist, ja, Infimum, das heißt großer Durchschnitt, über n kleiner Omega von N angewendet auf Top jetzt, ne? Also Mikro 1, Kreuz 2. So, das ist Partition gefragt. Wir machen uns dann nächstes Mal noch mehr Gedanken drüber. Was wir uns jetzt kurz, also wir machen noch ein Beispiel und wir zeigen noch, warum das Partition Refinement heißt, was also daraus, dass man noch nicht klar ist, weil das passiert, wo die eigentlich die Partitions sind. Was wir uns kurz überlegen können, ist, ja, wie schnell geht denn das jetzt? Können wir vielleicht einfach ins Wochenende mitnehmen und uns Montag drüber unterhalten. Das kriegt man mit ein bisschen Nachdenken raus. Okay, gut. Also wir sind ja ordentlich, ich muss heute Nachmittag noch den Zettel nochmal erstellen. Ich habe es mir im Kalender geschrieben. Das hier, also können wir auch dann Montag schon drüber sprechen.